mit Christoph Kielbach. Davon können fast alle Berufstätigen ein Lied singen. Bei der Arbeit gibt es schnell mal Streit. Chef oder Chefin finden, ich sollte mehr Überstunden machen oder meinen Urlaub zu anderer Zeit nehmen. Mein befristeter Vertrag wird nicht verlängert. Oder wenn Sie der Chef sind, dann ärgern Sie sich vielleicht über vielleicht faule Mitarbeiter. Viele Konflikte sind denkbar und dafür gibt es im Zweifel die Arbeitsgerichte, die im ganzen Land entscheiden sollen, wer in solchen Fällen Recht hat. Das oberste Arbeitsgericht ist das Bundesarbeitsgericht in Erfurt und mit deren Präsidentin sprechen jetzt meine Kollegin Gigi Deppe und ich. Inke Gallner heißt sie, die Präsidentin des BAG und seit diesem Januar ist sie dort Präsidentin in Erfurt. Eine Juristin, die vorher lange in Baden-Württemberg tätig war. Frau Gallner, wir freuen uns, dass Sie uns aus Erfurt zugeschaltet sind.
Hallo Herr Kielbach, hallo Frau Deppe.
Ich habe ja eine ketzerische Frage gleich zu Anfang. Ist vielleicht ein bisschen unhöflich, aber trotzdem, ich frage es mal. Frau Gallner, warum ist das, was Sie machen, warum ist das Arbeitsrecht so wichtig?
Das Arbeitsrecht ist für über 41 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer existenziell wichtig, ob sie einen Arbeitsplatz haben, ob sie Geld bekommen, um leben zu können und auch für eine ungezählte Menge von arbeitgebenden Menschen. Und da kann es natürlich zu Konflikten kommen und dafür ist die Arbeitsgerichtsbarkeit da.
Sie sind, Frau Gallner, die zweite Frau auf dieser Präsidentenstelle am Bundesarbeitsgericht. Ist das etwas, was Sie auf Ihrem beruflichen Werdegang durch die Instanzen, sage ich es mal, im Arbeitsrecht auch so erfahren haben, dass es für Frauen vielleicht ein bisschen schwerer ist oder ist die Justiz da im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern möglicherweise etwas fortschrittlicher?
Ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu tun. Also ich will das gar nicht als Mangel benennen, sondern als Potenzial. Es ist so, dass mittlerweile in erster Instanz, und zwar sowohl bei den ordentlichen Gerichten als auch jetzt zum Beispiel bei den Arbeitsgerichten oder auch den Verwaltungsgerichten, über 50% Frauen eingestellt werden. Also die Justiz ist für Frauen besonders attraktiv offenbar. Aber die Beförderungsämter, da ist die Quote nicht mehr ganz so hoch. Das heißt, ich meine, wir müssen noch ein bisschen was tun.
Ich habe mal eine Frage zum Inhalt Ihrer Entscheidung. Sie waren ja auch auf Ihrer Laufbahn öfter zuständig für die Presse. Also Sie haben da einen besonderen Blick drauf. Sie entscheiden wirklich wichtige Dinge für die Arbeitswelt. Ich nehme an, Sie bekommen auch Rückmeldungen, und sei es von Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite. Ich vermute mal, dass da immer irgendjemand schimpft, egal was Sie entscheiden. Bekommen Sie viele E-Mails? Wie läuft das in Ihrem Alltag?
Als Pressesprecherin habe ich manchmal auch ganz negative E-Mails bekommen, natürlich. Also ich erinnere mich an einen Fall, in dem der zweite Senat gesagt hat, das ist nicht zwingend notwendig, dass ein Muslim in einem Supermarkt Alkohol in Getränkeregale einräumt, weil er auch was anderes tun kann, dass ich eine E-Mail bekommen habe, Bundes-Scharia-Gericht. Das kann schon mal vorkommen, das ist aber äußerst selten. Aber natürlich gibt es in der Öffentlichkeit auch Kritik, keine Frage.
Was macht dann so Kritik mit Ihnen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Richter irgendwie vergessen, was Recht und Gesetz aussagen, denn das ist ja der Maßstab. Wenn Kritik kommt an Urteilen, wie geht man damit um? Was macht das dann mit Ihnen?
Also beim Bundesarbeitsgericht ist das für uns täglich Brot. Da stehen wir natürlich, ich drücke es jetzt mal ein bisschen martialisch aus, an vorderster Front. Und es ist auch unsere Aufgabe, das auszuhalten. Sowohl von der allgemeinen Öffentlichkeit, weil unsere Fälle eben so nah an den Bürgerinnen und Bürgern sind, an den Menschen sind. Aber es ist auch Aufgabe, diese stark ausgeprägten Interessenkonflikte zwischen den Arbeitsvertragsparteien und den Sozialpartnern auszuhalten. Und da gibt es eben immer einen Gewinner und einen Verlierer oder eine Gewinnerin und eine Verliererin.
Ich stelle mir vor, dass Ihre Arbeit auch deswegen so spannend ist, weil Sie ja wirklich ganz hautnah mitbekommen, wie sich die Arbeitswelt verändert. Also ich denke an meinen Cousin, der ist Maschinenbauer, der arbeitet als Clickworker, ja, der ist nicht sozialversichert, der arbeitet einfach im Internet. Das heißt, da gibt es Prekarisierung, sagt man ja so schön neudeutsch. Was erreicht Sie da? Merken Sie das wirklich auch schon in Ihren Fällen?
Ja, das erreicht uns wirklich, diese Fälle, diese Prekarisierung der Arbeitswelt. Clickworking, da ist das Problem, sind das Arbeitnehmer oder sind das keine Arbeitnehmer oder sind es keine Arbeitnehmerinnen? Und diese Formen führen natürlich dazu, dass die in der Jugend auch für viele Menschen attraktiv sind. Aber es kann zu großen Störungen kommen, weil die Menschen vor allem nicht sozialversicherungsbedürftig pflichtig sind, bisher jedenfalls in vielen Teilen, wobei das Bundessozialgericht da schon viele Linien eingezogen hat. Also nach meiner Analyse ist es natürlich auch wichtig, ob es ein Arbeitsverhältnis im deutschen Sinn ist, aber es ist vor allem wichtig, dass jemand sozialversichert ist, also Rente bekommt oder arbeitslosenversichert ist oder unfallversichert ist. Das sind die großen Fragen. Gerade die Rente ist ein riesiges Problem.
Sie mussten ja auch entscheiden über die Frage bei den Fahrradkurieren, nicht, ob sie Handy und Fahrrad gestellt kriegen müssen, ist ja auch so eine Art prekäres Arbeitsverhältnis. Da haben Sie sich von welchen Überlegungen leiten lassen?
Also die Rider, die sind einfach völlig abhängig. Das hat der 5. Senat ja herausgearbeitet. Also diese Fahrradkuriere, die Sie gerade beschrieben haben, Frau Deppe.
Also auch bei Essenslieferungen zum Beispiel oder so?
Genau, bei Essenslieferungen. Ja. Wenn Sie mir ein persönliches Statement erlauben, das ist etwas, was mich wirklich rätseln lässt, warum wir alle uns mittlerweile unser Essen von solchen armen Menschen liefern lassen müssen. Aber gerade Essenslieferungen oder auch andere Lieferungen, das sind wirklich Menschen, wo die Fremdausbeutung, ich will mal dieses starke Wort gebrauchen, ja jedenfalls zu greifen sein kann, ganz vorsichtig gesprochen. Und die brauchen natürlich Arbeitsmittel, damit sie überhaupt die Aufträge entgegennehmen können. Sie brauchen das Fahrrad und sie brauchen das Handy dazu.
Und das war eben das Problem, dass man in diesen Fällen gesagt hat, ihr seid mehr oder weniger selbstständig. Kommt mit euren Fahrrädern, kommt mit eurem Handy und diejenigen, die Unternehmen, die dahinter stehen, gewissermaßen sich dann sehr schlanken Fuß machen.
Ja, das war das Problem.
Mhm. Frau Gerner, ein Problem oder ein Thema, das die ganze Welt in den letzten Jahren beschäftigt hat, ist das große Thema Corona. Und das haben wir auch hier in der Rechtsredaktion gemerkt, dass es ganz viele rechtliche Dinge erklären muss. Infektionsschutzgesetz, wie das ist mit Grundrechten, wann und wie die eingeschränkt werden können. Aber sehr schnell haben wir auch festgestellt, dass ganz viele arbeitsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufkamen. Und nun gibt es tatsächlich auch schon die ersten Entscheidungen aus Ihrem Haus, aus dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt, in diesem Gesamtkomplex Corona. Zum Beispiel die Frage, können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Bezahlung verlangen, auch wenn ihr, ich sage jetzt mal, vielleicht übervorsichtiger Chef, sie nicht zur Arbeitsstätte kommen lässt, sie nicht hereinlässt, obwohl das eigentlich behördlich möglich gewesen wäre. Also eine spannende Entscheidung. Was hat das Bundesarbeitsgericht denn da gesagt?
Ja, das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, dass während eines behördlich verfügten Corona-Lockdowns, also wenn der Betrieb geschlossen wird, während des Corona-Lockdowns keine Annahmeverzugsvergütung, jetzt auch so rechtstechnisch geschraubt ausgedrückt, verlangt werden kann. Die Arbeitnehmer haben keinen Anspruch, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf Geld, also auf Bezahlung während dieser Zeit der Schließung.
Genau, Annahmeverzug heißt, der Chef ist gewissermaßen in Verzug, die Arbeitskraft anzunehmen,
wunderbar,
die zur Verfügung gestellt wird. Ist, nur um den Begriff dann nochmal zu
erklären. Wunderbar, Herr Kilbert, Dankeschön.
Und es gab aber einen anderen Fall, da gab es einen Mann, der irgendwie bei der Beerdigung seines Bruders in der Türkei war, von dort zurückkam und auch negative Tests vorweisen konnte. Und da hat dann trotzdem aber der Chef gesagt, du kommst hier nicht rein in den Arbeitsbetrieb, du kommst heute nicht zur Arbeit.
Ja, das ist eine ganz andere Konstellation, weil hier ja eigentlich Arbeitsfähigkeit gegeben war. Er war freigetestet, der Arbeitnehmer, und hätte deswegen arbeiten können.
Genau, und das heißt, in dem Fall hatte dann der Arbeitnehmer dann Anspruch auf Bezahlung, weil es gewissermaßen der freie Wille seines Vorgesetzten war, es zu sagen, du kommst hier nicht rein. Und in diesen anderen Fällen, die Sie davor angesprochen hatten, während des generellen behördlichen Lockdowns, da ist es eben nicht so, weil eben die Unternehmen keine andere Möglichkeit haben, eine Arbeit anzunehmen. Es ist dann einfach kein betriebliches Risiko, das sich da verwirklicht.
Ja, es liegt nicht in Ihrer Hand, in der Hand der Unternehmen, diese Schließung abzuwenden.
Ein Thema ist ja auch die Maskenpflicht. Einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zufolge gibt es keine Erschwerniszulage, wenn man Masken tragen muss. Also das ging da, glaube ich, um Arbeitnehmerinnen in der Gebäudereinigung, die eine medizinische OP-Maske tragen mussten. Also da haben Sie gesagt, bei Maske ist es okay, das muss man hinnehmen als Arbeitnehmer.
Ja, weil der Gesundheitsschutz einfach so wichtig ist. Wir haben ja in der Pandemie alle in rasender Geschwindigkeit gelernt, wie wichtig der Gesundheitsschutz im Arbeitsverhältnis ist. Das ist natürlich mit Erschwernissen verbunden, aber für diese Erschwernisse gibt es eben keinen Erschwerniszuschlag, weil die Maskenpflicht alle getroffen hat, letztendlich, die sich in den Gemeinschaftseinrichtungen bewegt haben. Und ich kann übrigens sehr, sehr gut verstehen, ich habe das immer wieder beobachtet bei den Damen und Herren, die bei uns im Bundesarbeitsgericht die Räume dankenswerterweise reinigen, dass das wirklich bei dieser schweren körperlichen Arbeit, wo manchmal auch gerade im Sommer in der Hitze, dass das sehr unangenehm ist, eine medizinische oder sogar eine FFP2-Maske zu tragen.
Wie würden Sie denn generell sagen, ist die deutsche Arbeitswelt durch Corona gekommen? Es war ja immer zu hören bei allen Maßnahmen, die die Politik beschlossen hat. Wir müssen gucken, wie das die Wirtschaft verkraftet. Auch das Thema Kurzarbeit war immer ein großes Thema.
Wir haben am Anfang der Pandemie im ersten Lockdown gedacht, also so spätestens nach einem Jahr, dann würden wir sicher zumindest Insolvenzkündigungswellen bekommen. Das ist nicht geschehen. Das war eine Zeit kluger Kompromisse, sowohl auf politischer Ebene als auch auf der Ebene der Arbeitsvertragsparteien und der Sozialpartner. Jedenfalls habe ich das so erlebt. Diese Kündigungswellen hätten ja durchaus kommen können. Also wenn zum Beispiel der Luftverkehrsbranche nicht geholfen worden wäre oder wenn die Insolvenzantragspflicht nicht nach hinten verschoben worden wäre. Außerdem, vor allem natürlich ganz, ganz wichtig, finde ich, war das Kurzarbeitergeld. Das hat wirklich gesellschaftspolitisch unglaublich viel bewegt. Das hat dazu geführt, dass die Menschen in Arbeit gehalten werden konnten und die Betriebe letztendlich oder die Unternehmen nicht insolvent wurden.
Das ist wirklich sehr spannend, was Sie schildern. Sie können quasi sehen, welche Ergebnisse hat die aktuelle Politik, die wir in den Nachrichten und so weiter verfolgen. Sie können das wirklich messen, ob das eigentlich eine erfolgreiche Politik war. Ich habe allerdings noch eine ganz andere Frage, die mich wirklich sehr beschäftigt, und das ist auch wieder eine ketzerische Frage, nämlich die Frage, ob Sie nicht eigentlich arbeitslos werden. Denn es gibt ja den Europäischen Gerichtshof, also das oberste EU-Gericht in Luxemburg, und die machen ja auch sehr viel Arbeitsrecht. Und ich habe jetzt nochmal in Vorbereitung für dieses Gespräch mir angeguckt, welche Entscheidungen gab es vom EuGH in der letzten Zeit. Die haben doch sehr viele Vorgaben für Sie gemacht. Also zum Beispiel die Frage, muss die Arbeitszeiterfassung grundsätzlich sein? Oder beim kirchlichen Arbeitsrecht, das ging ja um den Oberarzt im Krankenhaus, der eben geschieden war. Da durfte das katholische Krankenhaus nicht sagen, nein, du darfst hier nicht weiter arbeiten. Also da gibt es sehr viel Impulse, die aus Luxemburg kommen. Wie ist das für Sie?
Ich persönlich fürchte überhaupt keinen Bedeutungsverlust. Ganz einfach, wir sind alle Unionsrichterinnen und Unionsrichter. Wir haben einfach eine Aufgabenverteilung zwischen dem EuGH und den obersten Gerichtshöfen des Bundes beziehungsweise allen Gerichtszweigen letztendlich. Sie haben gerade schon gesagt, Frau Deppe, mit dieser Arbeitszeiterfassungsentscheidung, ich spreche das jetzt mal spanisch aus, CFEOO, das ist der Name der Gewerkschaft oder das Kürzel der Gewerkschaft, die diesen Fall vor den EuGH gebracht hat, in Anführungsstrichen.
Also da hat der EuGH gesagt, es muss Arbeitszeiterfassung grundsätzlich geben. Die Mitgliedsländer müssen eigentlich dafür sorgen, nicht? Dies ist doch die Tendenz gewesen.
Genau, das ist tatsächlich ein ganz gewichtiges Urteil. Das hat auch zu großen Widerständen auf Arbeitgeberseite geführt. Übrigens sogar nicht nur auf Arbeitgeberseite, sondern auch auf Arbeitnehmerseite. Gerade bei in Anführungsstrichen sogenannten Diensten gehobener Art ist das ja so, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer häufig denken, sie müssen das selbst entscheiden können, ob und wie sie die Arbeitszeit, also die Regelarbeitszeit, überschreiten. Und da sage ich nun, und da bin ich eben Arbeitszeitrechtlerin auch von Hause aus, und sage, Arbeitszeiterfassung ist Schutz vor Selbst- und Fremdausbeutung. Das heißt, das soll auch dazu führen, dass wir nicht aus der Freizeit unsere 11-stündige Ruhezeit am Tag unterbrechen und da noch irgendwelche E-Mails dann am späten Abend beantworten, sondern die Ruhezeit muss eben durchgehend gewährleistet sein. Aber das ist ein überaus umstrittenes Feld.
Also wir stellen fest, es gibt durchaus einen intensiven Dialog, das merke ich an dem, was Sie jetzt berichten. Sehr interessant für uns, dass es doch eben vielleicht diesen Clash of Cultures gar nicht mehr so geben muss in Zukunft.
Ich meine, dass da wirklich eine Gewöhnung eintritt. Wir sind jetzt gerade auch durch den Ukraine-Krieg, wenn ich das etwas groß ausdrücken darf, merken wir doch, wie wichtig diese Rechtsgemeinschaft in der Europäischen Union ist, in den 27 Mitgliedstaaten. Das ist eine so mächtige zivile Verteidigungswaffe gegen autoritäre Regime und autoritäre Gegner, sowohl von außen als auch von innen.
Vielen Dank für das Gespräch. Schön, Frau Gallner, dass Sie dabei waren. Alles Gute. Soweit also Inken Gallner, die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, also quasi die höchste Arbeitsrichterin in Deutschland. Sie wissen ja, den Radioreport Recht, den gibt es auch als Podcast. Den finden Sie, wenn Sie im Netz nach SWR1 Radioreport Recht suchen. Danke, dass Sie zugehört haben. Im Studio verabschieden sich
Gigi Deppe
und Christoph Kehlbach.